Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Das Predigtthema ist heute der Abschnitt aus dem Glaubensbekenntnis: Ich glaube an Jesus Christus, hinabgestiegen in das Reich des Todes. Ich lese uns dazu aus 1. Petrus 3, 1. Petrus 3, die Verse 18 bis 20 und die ersten Verse aus Kapitel 4. 1. Petrus 3, ab Vers 18. Petrus schreibt: Denn es ist auch Christus einmal für Sünder gestorben, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führe, zwar getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. In diesem ist er auch hingegangen und hat den Geistern im Gefängnis gepredigt, die einst ungehorsam waren, als die Langmut Gottes in den Tagen Noahs abwartete, während die Arche gebaut wurde, in die wenige, das sind 8 Seelen, durchs Wasser hindurch gerettet wurden. Und weiter ab Kapitel 4, Vers 1. Da nun Christus im Fleisch gelitten hat, so waffnet auch ihr euch mit demselben Sinn. Denn wer im Fleisch gelitten hat, hat mit der Sünde abgeschlossen, um die im Fleisch noch übrige Zeit nicht mehr den Begierden der Menschen, sondern dem Willen Gottes zu leben. Denn die vergangene Zeit ist genug, den Willen der Nationen vollbracht zu haben, als ihr wandeltet in Ausschweifungen, Begierden, Trunkenheit, Festgelagen, Trinkgelagen und frevelhaften Gottesdiensten. Hierbei befremdet es sie, gemeint ist die Welt, dass ihr nicht mehr mitlauft in demselben Strom der Heillosigkeit, und sie lästern, die dem Rechenschaft geben werden, der bereit ist, Lebendige und Tote zu richten. Denn dazu ist auch den Toten gute Botschaft verkündigt worden, damit sie zwar den Menschen gemäß dem Fleisch gerichtet werden, aber gemäß Gott nach dem Geist leben möchten. Liebe Gemeinde, liebe Gäste, wir haben es heute mit einem sehr schwierigen Thema zu tun, denn die Bibel redet nur wenig darüber. Deshalb gehen die Meinungen über das rechte Verständnis dieser Sache auch weit auseinander, auch im Bereich bibeltreuer Ausleger. Dabei ist zunächst mal festzustellen, dass Jesus zwischen Karfreitag und Ostern im Reich des Todes war, liegt in der Natur der Sache. Wo soll er zwischen Tod und Auferstehung auch sonst gewesen sein? Er selbst hat das angekündigt mit dem Zeichen des Jona, Matthäus 12, denn gleich wie Jona 3 Tage und 3 Nächte in dem Bauch des großen Fisches war, so wird der Sohn des Menschen 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde sein. Das Herz, das Innere der Erde, das ist der Scheol, die Totenwelt, von der das Glaubensbekenntnis redet, hinabgestiegen in das Reich des Todes. Wenn es aber eben allein darum ginge, dann wäre das hinlänglich zum Ausdruck gebracht durch die Formulierung: gekreuzigt, gestorben, begraben. Denn da haben wir ja diesen Trend, diese Entwicklung, diesen Abstieg von der Welt des Lebens hinunter in die Welt des Todes bereits genügend zum Ausdruck gebracht. Nun aber betont das Glaubensbekenntnis noch einmal ausdrücklich: hinabgestiegen in das Reich des Todes. Und hinabsteigen ist ein aktiver Ausdruck. Das heißt, Jesus ist nicht vom Tod weggerafft worden. Er wurde nicht als Beute des Todes ins Totenreich hinabgezerrt. Nein, Jesus steigt in eigener Kraft und Entscheidung hinunter in das Reich des Todes. In der Ostkirche ist diese sogenannte Höllen- oder Hadesfahrt Christi gar zum eigentlichen Ostermotiv geworden. Ich habe hier das Bild einer Ikone der Ostkirche. Wir sehen eigentlich ein Ostermotiv. Rechts unten die Auferstehung. Jesus steigt aus dem Grab, dessen Deckel fehlt. Davor liegen die römischen Soldaten auf dem Boden. Aber das Hauptmotiv des Bildes ist die Hadesfahrt. Jesus steht auf dem Bild hier nur ganz schlecht zu erkennen. Das sind aber keine Schneeschuhe, sondern das, was unter seinen Füßen sind. Das sind die Pforten der Hölle niedergetreten. Mit seinen Beinen steht er drauf. Vorne sehen wir Engel, die sich hinunterbeugen zu den hier kaum zu erkennenden Toten. Und links und rechts solche, die Jesus aus dem Gefängnis des Todes bereits herausgeführt hat. Links bei den Königen, schätzungsweise hier der David, der Mose. Und normalerweise sind dann unter den weiteren Gestalten Adam, Eva, die Erzväter Abraham, Isaak, Jakob und so weiter mit abgebildet. Die Hauptaussage dieser Bilder ist, Jesus plündert die Hölle und führt die Gläubigen des alten Bundes siegreich heraus aus der Finsternis des Todes. Wir werden aber gleich noch weiter sehen, um nicht falschen Spekulationen zu erliegen, müssen wir im Einzelnen ausgesprochen vorsichtig an dieses Thema herangehen. Ganz genau hinhören, was die Bibel sagt. Ich will das anhand von drei Fragen tun. Erstens, was ist der Hades überhaupt? Zweitens, was tut Jesus wirklich dort? Und drittens, welche Bedeutung hat das für uns heute? Erstens, was ist der Hades? Das Alte Testament kennt als Aufenthaltsort der Verstorbenen nur den Scheol. Elberfelder hat dieses hebräische Wort meistens nicht übersetzt, sondern so übernommen. Ist auch ein Eigenname. Die Septuaginta, die griechische Übersetzung des Alten Testaments, die ja schon ungefähr 200 vor Jesus verfasst wurde, übersetzt dann mit Hades, dem Wort, das im Neuen Testament dann auch wieder aufgegriffen wird. Der Gläubige des Alten Testaments rechnet überwiegend damit, in diese Totenwelt, in den Scheol zu kommen. Zwar sehen wir die Hoffnung auf Überwindung des Todes und ein ewiges Leben auch schon ganz früh im Alten Testament. Ich wage es mal wieder heute Morgen eine Frage an euch zu stellen. Hat jemand eine Vorstellung, eine Vermutung oder auch ein Wissen, wo ganz früh schon die Hoffnung auf Auferstehung im Alten Testament aufleuchtet? Gibt es ganz verschiedene Beispiele. Vielleicht fällt jemand eines ein. Das früheste überhaupt dürfte die Entrückung des Henoch sein. Denn Entrückung heißt ja nichts anderes, 1. Mose 5 schon, Entrückung heißt ja nichts anderes, als dass der einer der Macht des Todes entkommen ist und unmittelbar ins Reich Gottes, ins ewige Leben versetzt worden ist. Haben wir später ja nochmal bei Elia, der mit dem Feuerwagen abgeholt wird und nicht stirbt. Wir haben noch eine ganze Reihe anderer Dinge, die werden wir im Detail noch sehen. Aber diese Hoffnung leuchtet im Alten Testament nur da und dort kurz auf wie ein Blitz in finsterer Nacht. Dieses strahlende Flutlicht der Auferstehungsgewissheit des Neuen Testaments hat das Alte Testament noch nicht. Der Tod bleibt ein Schrecken, ein unbesiegter Schrecken im Wesentlichen noch, ein Ort der Trennung von Gott. Und so ringt auch der Gläubige des Alten Bundes noch ganz intensiv damit. David etwa, Psalm 6, Vers 6, sagt er zu Gott, denn im Tod gedenkt man deiner nicht. Im Scheol, wer wird dich preisen? Eine Frage, die die unausgesprochene Antwort schon mit enthält. Niemand wird dich dort preisen, denn der Scheol ist der Ort, wo man von Gott nicht mehr weiß und wo man Gott deshalb auch nicht mehr lobt. Ein Alttestamentler, der FEG, hat übrigens darauf hingewiesen, der Jude ringt da auch mit Gott in einer gewissen Argumentation und sagt, Herr, was hast du davon, wenn du uns im Scheol lässt? Das kann doch eigentlich gar nicht dein Wille sein, denn der Mensch ist doch geschaffen, dich zu loben. Wenn er dich aber im Scheol nicht mehr loben kann, dann ist da sein Leben irgendwo sinnlos geworden und auch dir kommt ja dann nichts mehr zu. Also ein durchaus geistliches Ringen und Argumentieren mit Gott in diesen Gedanken. Oder Psalm 88, wir haben einige Verse in der Schriftlesung gehört. Ich bin unter die Toten hingestreckt wie Erschlagene, die im Grab liegen, derer du nicht mehr gedenkst, denn sie sind von deiner Hand abgeschnitten. Da wird's noch schärfer. Der Scheol ist also nicht nur der Ort, wo der Mensch Gott vergessen hat, sondern auch, wo der Mensch von Gott vergessen ist, wo er von Gott abgeschnitten ist. Also der Ort der völligen Trennung von Gott. Und doch keimt auch da, wir haben's gehört, schon die bange Frage, Vers 11. Wirst du an den Toten Wunder tun? Und in den weiteren Versen, oder werden die Gestorbenen aufstehen und dich preisen? Wird von deiner Gnade erzählt werden im Grab, im Abgrund von deiner Treue? Werden in der Finsternis bekannt werden deine Wunder und deine Gerechtigkeit im Land des Vergessens? Diese vage, hier im Psalm fast im Zweifel schon wieder verworfene Hoffnung, liebe Geschwister, die wird in der Tat erfüllt. Das ist genau das, was wir im Prinzip auf der Ikone dort auf dem Bild sehen. Genau darum geht's. Hinabgestiegen in das Reich des Todes, Jesus steigt hinunter und erzählt im Land des Vergessens von der Gnade und von der Treue Gottes. Der Sieg Jesu über den Tod wird im Reich der Finsternis bekannt gemacht. Ähnlich sehen wir das dann weiter, etwa auch bei Hiob. Kapitel 17 klagt Hiob zunächst. Meine Tage sind vorüber, der Scheol ist mein Haus. In der Finsternis habe ich mein Lager ausgebreitet, zum Grab sage ich, du bist mein Vater. Zur Made, meine Mutter und meine Schwester. Man schluckt geschwind, brutal, gell? Barbarisch fast. Direkt, wie die Bibel darüber redet, die Made, die den Kadaver auffrisst, du bist meine Mutter, meine Schwester. Wo ist denn nun meine Hoffnung? Sie fährt mit mir hinunter zum Scheol, wenn wir miteinander in den Staub sinken. Und dann wissen wir aber, dann kommt auch bei Hiob wieder Auferstehungshoffnung durch, ja sogar bei Hiob, einem der ältesten Bücher der Bibel überhaupt, sogar schon als Gewissheit. Hiob 19,25. Doch ich weiß, mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er über dem Staub stehen. Und nachdem nun meine Haut so zerschunden hat, werde ich doch aus meinem Fleisch Gott schauen. Da haben wir schon die Hoffnung und die Gewissheit auf die leibliche Auferstehung. Ja, ich werde ihn für mich sehen. Also nicht nur irgendwie neutral, sondern für mich, mir zugewandt, in Liebe. Und meine Augen werden ihn sehen, aber nicht als Fremden, sondern eben als den Heiland, als den ganz persönlich mir zugewandten Erlöser, den himmlischen Vater. Und so auch David, Psalm 16, darum freut sich mein Herz und frohlockt meine Seele, auch mein Fleisch wird in Sicherheit ruhen. Wieder auch das Fleisch ist einbezogen, die leibliche Auferstehung. Denn meine Seele wirst du dem Scheol nicht lassen, wirst nicht zugeben, dass dein Frommer die Grube sehe. Apostelgeschichte greift auf mit die Verwesung sehe. Du wirst mir kundtun den Weg des Lebens. Und schließlich noch Psalm 49 von den Söhnen Koras. Gott aber wird meine Seele erlösen von der Gewalt des Scheol. Einige dieser Lichter des Alten Testaments. Wir merken eines an diesem Ringen. Der Scheol ist kein neutraler Aufenthaltsort. Das ist mal als erstes ganz fundamental wichtig fürs rechte Verständnis dieses Textes, den wir in der Bibel gelesen haben und auch der Aussage des Glaubensbekenntnisses, hinabgestiegen in das Reich des Todes. Dieser Scheol, der Hades, ist kein neutraler Aufenthaltsort für Verstorbene. Er ist der Ort der Trennung von Gott. Und er ist damit der Hölle bereits ganz nahe zu setzen. Denn das ist ja die breiteste Definition von Hölle. Hölle ist da, wo Gott nicht ist. Das Neue Testament bestätigt dann diese Sicht. Es unterscheidet zwar sprachlich zwischen dem Hades und der Gehenna, der Hölle, dem Feuersee, dem Ort der ewigen Verdammnis. Aber auch im Neuen Testament sehen wir sehr deutlich, der Hades entspricht weitgehend der Hölle. Jesus erzählt das Gleichnis vom reichen Mann und vom armen Lazarus, Lukas 16. Und der reiche Mann kommt nach dem Tod in den Hades. Das heißt, es starb aber auch der Reiche und wurde begraben. Und als er im Hades seine Augen aufschlug und in Qualen war, nicht neutral, er war in Qualen. Sieht er Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß und dann bittet er ja, der Lazarus möge kommen, seinen Finger in Wasser tauchen und ihm die Lippen kühlen, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Und bittet später den Abraham, Lazarus doch zu seinen 5 Brüdern zu schicken, damit diese das Zeugnis des Wortes Gottes hören und annehmen und nicht auch an diesen Ort der Qual kommen. Der Hades ist als der Ort der Qual für die, die das Wort Gottes nicht angenommen, die ihm nicht gehorsam waren. Entsprechend kommt Lazarus nicht in den Hades. Wäre es ein neutraler Aufbewahrungsort für alle Verstorbenen, müsste Lazarus auch in den Hades kommen. Ist aber nicht der Fall. Seine Seele wird von den Engeln in Abrahams Schoß getragen. Wörtlich ist das Abrahams Brust. Meint natürlich nicht, dass die alle nun bei Abraham auf den Knien sitzen, wie die kleinen Kinder beim Papa, sondern es ist das Bild des orientalischen Gastmahls. Man liegt zum Essen und der Ehrengast liegt dem Gastgeber zunächst mit seiner Liegematte unmittelbar vor ihm, vor seiner Brust. Das ist gemeint. Lazarus hat im Reich Gottes also bereits einen Ehrenplatz eingenommen. Aber ganz wichtig, dass wir genau hinhören, er ist in Abrahams Schoß. Er sitzt nicht am Hochzeitstisch des Lammes. Das kommt noch. Eindeutig ist, der Mensch hört mit dem Tod nicht auf zu existieren. Es gibt zwar auch in frommen Kreisen diese Meinung. Ich kenne Geschwister, die das so lehren. Ich kann das aus der Bibel überhaupt nicht sehen. Nicht nur das Gleichnis vom reichen Mann und dem armen Lazarus sagt was anderes. Wir sehen es auf dem Berg der Verklärung, wenn Jesus dem Mose und dem Elia begegnet, dann leben die und kommen aus der Welt Gottes wieder her. Oder wenn Jesus mit den Sadduzäern um die Auferstehungsfrage diskutiert, die Sadduzäer leugnen es, und Jesus argumentiert, Gott stellt sich immer wieder vor als der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und sagt, Gott ist aber doch nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Das heißt, Abraham, Isaak und Jakob leben die ganze Zeit. Soweit, denke ich, kann man von der Bibel mit Gewissheit sagen, wer stirbt, existiert weiter. Er ist nicht völlig ausgelöscht und tot. Aber jetzt gehen die Meinungen der Ausleger auseinander in der Frage, ob der Hades und Abrahams Schoß Zwischenstufen oder Vorstufen sind, der Verdammnis oder der Herrlichkeit, bis zur Wiederkunft Jesu oder bereits der Endzustand. Ich sage, ich sehe die Aussagen der Bibel stark in die Richtung, dass es sich hier um einen Zwischenzustand handelt. Um einen Zwischenzustand, in dem die Seele noch ohne Leib lebt, ohne dass wir uns das vorstellen könnten. Denn eine Seele ohne Leib sprengt unsere Vorstellungskraft. Aber der Leib ruht ja bis zur Auferstehung im Grab. Es scheint mir ein wichtiger Gedanke zu sein, was sollte eines Tages die Auferstehung und das Weltgericht, wenn alle bereits im Endzustand des Heils oder des Unheils sind vom Augenblick ihres Abscheidens auf dieser Erde. Dann wäre der ganze Rest eigentlich nur noch himmlisches Spektakel und Theater. So handelt Gott eigentlich nicht. Ich verstehe in dieser Richtung auch Paulus 2. Korinther 5, die ersten Verse, wo Paulus sagt, denn wir freilich, die in dem Zelt sind, gemeint ist das Leibeszelt, seufzen beschwert, weil wir nicht entkleidet, sondern überkleidet werden möchten, nämlich mit unserer Bekleidung aus dem Himmel. Ich denke, der Zusammenhang ist eigentlich ganz klar. Paulus sieht, dass nur diejenigen, die die Wiederkunft Jesu erleben und damit die Entrückung erfahren, dass sie direkt aus diesem irdischen Leben umgewandelt werden in die himmlische Herrlichkeit, dass sie nicht durchs Leiden und Sterben und auch durchs Entkleiden, dass sie den alten menschlichen Leib ablegen müssen und nun warten, bis sie am Tag der Auferstehung mit dem himmlischen Herrlichkeitsleib wieder angetan werden. Schöner wär's bei der Entrückung, das Überkleiden zu erfahren und nicht im Warten das Entkleiden und dann auf den neuen Leib warten zu müssen. Manche Ausleger sagen, Paulus seufzt wegen des Leidens, des Älterwerdens und Sterbens. Kann ich gar nicht so sehen, denn der Zusammenhang dieser Verse redet vom Älterwerden und vom Sterben an sich nicht. Scheint mir eine willkürliche Eintragung in den Text zu sein. Und ich sehe den Gedanken weiter bestätigt, Offenbarung 6, Vers 9. Dort schreibt Johannes, und als das Lamm das fünfte Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar die Seelen derer, die geschlachtet worden waren, um des Wortes und um des Zeugnisses willen, das sie hatten. Ihr seht also die Seelen der Verstorbenen, der Märtyrer unter dem Altar. Die Ausleger sind sich einig, dass diese Seelen der Märtyrer nur stellvertretend für alle in Christus Gestorbenen stehen. Entscheidend ist nicht der Ausdruck Seelen. Der kann in der Bibel häufig und meist für den ganzen Menschen stehen. Das bedeutet nicht zwangsläufig, dass dann nur die Seele ohne Leib wäre. Aber sie sind unter dem Altar, am Fuß des Altars. Sie sitzen noch nicht am Hochzeitstisch des Lammes. Das heißt, der tröstliche Gedanke, sie sind bereits in der Gegenwart Gottes. Die sind nicht fern von Gott. Denn der Tod, das Sterben, kann uns nicht mehr von Gott trennen. Das ist die unweigerliche und eindeutige Aussage. Die Seelen der Verstorbenen sind im himmlischen Thronsaal bereits gegenwärtig. Aber unten am Altar, noch nicht am Tisch. Also noch nicht in der wirklichen Endgestalt der Herrlichkeit. Noch nicht ganz am Ziel. Es gibt eine Möglichkeit, diese beiden auch unter frommen Auslegern verschiedenen Auslegungen zusammenzubringen. Die liegt darin, dass Gott über Raum und Zeit steht. Wenn der Mensch stirbt, tritt er aus diesem irdischen Raum- und Zeitgefüge heraus, das wir tagtäglich erleben, das wir uns vorstellen können, und tritt hinein in ein jenseitiges, göttliches Raum-Zeit-Gefüge. Und da Gott über Raum und Zeit steht, könnte es sein, dass Dinge, die wir als nacheinander erleben, über Jahrtausende hinweg bei Gott in einem ganz anderen zeitlichen Ablauf auch in einer Gleichzeitigkeit stattfinden in seiner Welt. Aber das ist reine Spekulation. Wir kennen nur unser Raumzeiterleben und wie Gottes Raumzeitvorstellungen und Wirklichkeiten sind, wissen wir nicht. Deshalb sollten wir uns in diesen Spekulationen auch nicht ergehen. Also, wir halten aber fest, der Hades ist der Ort der Trennung von Gott, der Ort, an den die kommen, die das Evangelium in diesem Leben abgelehnt haben. Das ist ganz wichtig. Die Ungläubigen kommen dorthin. Und darin schließt sich die zweite Frage an, was hat Jesus im Hades getan? Petrus sagt, er hat den Geistern im Gefängnis gepredigt. Und wenn wir genau hinsehen, sehen wir, es handelt sich um eine ganz eng begrenzte Personengruppe. Petrus sagt, es sind die Geister, die einst ungehorsam waren, als die Langmut Gottes in den Tagen Noahs abwartete, während die Arche gebaut wurde. Es geht also um Menschen, die lebten, während Noah an seiner Arche sägte, hämmerte und klopfte. Es geht nicht um die Toten des Alten Testaments insgesamt und es geht noch weniger um alle Toten. Dann sind im weiteren Verständnis dieser Verse zwei Dinge ganz wichtig. Erstens lesen wir, Jesus verkündigte. Das Neue Testament hat mehrere Ausdrücke fürs Verkündigen. Der häufige ist Euangelizein. Das kennen wir als Fremdwort evangelisieren. Das heißt, die gute Nachricht des Evangeliums weitersagen mit dem Ziel, dass der Mensch ein offenes Herz hat, diese gute Nachricht annimmt, zum Glauben kommt, umkehrt und gerettet wird. Aber genau dieses Wort ist hier nicht gebraucht, sondern hier steht Kerysein. Der Kerux ist der Herold. Und wir wissen, was die Aufgabe eines Herolds ist. Der macht einfach etwas öffentlich bekannt. Später hatte man keinen Herold mehr, sondern vielleicht auch hier den Büttel. Bei uns in Setzingen, Heimatdorf, der ging dann mit der Schelle durchs Dorf, stand auf die Kreuzung und hat verlesen, was im Namen des Bürgermeisters an öffentlichen Bekanntmachungen weiterzugeben war. Das ist der Herold. Der gibt bekannt. Ob sich, das heißt, hier geht es darum, dass im Gefängnis der Sieg Jesu über den Tod öffentlich bekannt gemacht wird. Ob sich daraus zum Heil dieser Toten im Gefängnis etwas ändert oder überhaupt etwas ändern soll, ist mit diesem Wort überhaupt nicht ausgesagt. Und das dürfte aus dem zweiten Grund höchst unwahrscheinlich sein. Ich hatte darauf hingewiesen, das Wort Gottes redet hier von ungehorsamen Geistern. Von Menschen, die das Wort Gottes hören konnten, die es gehört haben, die ihm aber nicht gehorchten. Das ist ganz wichtig. Es ist nicht von Unwissenden die Rede, sondern von Ungehorsamen. Von Menschen, die die lange Zeit der Geduld und Langmut Gottes, Petrus betont das ausdrücklich, unbußfertig haben verstreichen lassen. Er sagt, als die Langmut Gottes in den Tagen Noahs abwartete, es war noch eine Zeit der Gnade, die Gott den Menschen, den Zeitgenossen Noahs gegeben hat, sie hätten noch umkehren können, bis die Wasser der Sintflut kamen. Aber sie haben diese Zeit der Gnade, die Gott ihnen geschenkt hat, ungenutzt verstreichen lassen, haben unbußfertig im Ungehorsam verharrt. Und nirgends sagt uns Gottes Wort, dass der, der in dieser Welt die Botschaft hört und verwirft, im Jenseits noch eine zweite Chance bekäme. Und deshalb kann ich 1. Petrus 3 nur so verstehen, dass es hier nicht um eine Verkündigung zum Heil geht, sondern zum Gericht. Um etwas ganz Ähnliches, ein Erleben, das das Volk Israel am Ende der Zeit bei der Wiederkunft Jesu haben wird. Offenbarung 1,7 zitiert ja Zacharia 12, wo Gott sagt, und sie werden auf mich blicken, nämlich das Volk Israel, der Rest, auf mich, den sie durchbohrt haben, und werden über ihn wehklagen, wie man über den einzigen Sohn wehklagt, und werden bitter über ihn weinen, wie man bitter über den Erstgeborenen weint. Da steckt eine ungeheure Dramatik in dieser Szene drin. Das Volk Israel, das nach der biblischen Offenbarung am Ende durch furchtbare Verfolgung des Antichristen gehen wird und bereits, wenn ich es recht verstehe, zu großen Teilen vom Antichristen ausgelöscht sein wird. Und dann wird der Sohn Gottes wiederkommen und seine Füße auf den Ölberg setzen. Und dann ist genau dieser Augenblick, von dem Zacharia und Offenbarung reden. Dann sehen sie den wiederkommenden Herrn am Himmel erscheinen. Und sie sehen, es ist der, den wir durchbohrt haben. Und dann haben sie im Prinzip ein Damaskus-Erlebnis, wie der Paulus. Dann geht ihnen auf, das war der Heiland, den wir vor 2000 Jahren gekreuzigt haben. Und all das Leid und all das Elend, das wir in 2000 Jahren als Volk Gottes erlebt und durchlitten haben, war unnötig. Dass wir von den Römern niedergemacht wurden, unser Volk, unser Land verloren, Jerusalem und der Tempel zerstört, 2000 Jahre Zerstreuung, Verfolgung mit dem Holocaust und der antichristlichen Verfolgung in der Endzeit. Alles nur, weil wir unseren Herrn damals nicht angenommen haben. Und deshalb diese bittere Klage, die in den kräftigsten Tönen gemalt sind, die ein Mensch sagen kann, wie man weint um den einzigen Sohn, um den Erstgeborenen. Tiefster Schmerz. Und genau diese Situation erleben die Verstorbenen im Hades, wenn Jesus die Pforten des Hades niedertritt und ihnen als Sieger über den Tod begegnet. Und sie erkennen, wir haben ihn abgelehnt. Wir sind hier und wir müssen hier bleiben, weil wir das Heil, das Gott uns angeboten hat, nicht angenommen haben. Das ist das Schlimmste, wenn man das Heil zum Greifen nahe hat und doch wie durch ein dickes Panzerglas für immer davon getrennt ist. Und im ganzen Ausmaß, in ganzer Breite und Tiefe erkennen muss, was man sich selber damit angetan hat. Und es keine Revision mehr gibt. Die Chance ist verstrichen. Und darin liegt dann nun der entscheidende Unterschied zwischen Israel und diesen Toten im Hades. Für Israel kommt jetzt die Zeit der Gnade. In diesem Erkennen werden sie zur Umkehr geführt und werden den annehmen, dieser Rest, der dann noch übrig geblieben ist, und wird zum Glauben kommen. Und dann geht Gott mit seinem Volk, mit diesem Rest, seinen Weg weiter. Aber für die Toten zur Zeit Noahs ist die Zeit der Gnade abgelaufen. Ich gehe deshalb davon aus, dass Petrus in Kapitel 4 von anderen Toten redet. Denn dazu ist auch den Toten das Evangelium verkündigt, dass sie zwar nach Menschenweise gerichtet werden, nach dem Fleisch, aber nach Gottesweise das Leben haben im Geist. Hier ist wirklich davon die Rede, dass zum Heil Toten das Evangelium weitergesagt wird. Das ergibt sich aus dem Vers vorher, Vers 5, aber sie werden Rechenschaft geben müssen dem, der bereit ist zu richten, die Lebenden und die Toten. Damit scheint hier nun in der Tat die Möglichkeit angesprochen, dass in Totenreich das Evangelium auch noch zur Buße rufend verkündigt wird. Welche Verstorbenen hier konkret gemeint sind, ist aber nicht gesagt. Es ist eine knappe Aussage, die uns auch zu sehr feiner Zurückhaltung nötigen muss. Das können die Heiden in fernen Landen sein, die das Wort Gottes nie gehört haben. Das können die Heiden sein mitten unter uns, die ganz besonders in den neuen, zunehmend aber auch ja in den alten Bundesländern aufwachsen, leben und sterben können, ohne einmal klar und deutlich von der Liebe Gottes in Jesus Christus gehört zu haben. Das können die Hunderttausenden von Kindern sein, die jedes Jahr im Mutterleib abgetrieben werden und nie das Evangelium hören können. Das sind ja Menschen, von Gott geschaffen, von Gott geliebt, die sind ja nicht einfach weg. Auch über deren Leben steht die bange Frage, wo verbringen die Ewigkeit? Ich betone aber nochmal, wir reden von einer Möglichkeit. Es könnte so sein. Aber die Bibel redet nicht so deutlich davon, dass wir hier eine verbindliche Lehre draus machen könnten. Es ist ganz wichtig, damit bündle ich die Sache, Gott spekuliert mit uns nicht über die Frage, was passiert mit denen, die das Evangelium nie gehört haben. Sondern Gott gibt uns den klaren und dringlichen Auftrag, geht hin in alle Welt und macht zu Jüngern alle Völker. Und der Rest ist Gottes Sache. Das liegt in seiner Verantwortung und in seiner Gerechtigkeit. Und nun aber noch in Kürze zum dritten und letzten. Welche Bedeutung hat das denn nun alles für uns? Jesus ist wirklich der Todesüberwinder. Das ist hier mit ganzem Ernst und mit letzter freudiger Klarheit gesagt. Wir haben das sowohl auf der Ikone vorhin von der Höllenfahrt Christi eingangs gesehen, wie auch auf vielen anderen Bildern zu diesem Thema. Wir sehen es hier nochmal, sehr schön, rechts Christus, der ins Reich des Todes eindringt, die Türe niedergetreten, ein höllischer Wächter liegt da geblättet unter der eingetretenen Tür. Andere finstere Gestalten machen sich links am Bildrand auf die Seite und hier werden die Toten herausgeführt. Auch hier geht es, ohne dass wir spekulieren über das, was die Bibel nicht sagt, schlicht um die Osterbotschaft. Der Tod ist besiegt. Jesus hat ihn überwunden, er hat ihm die Schlüssel des Todes und des Totenreiches abgenommen. Und das liegt da ganz nah am Gedanken, Satan und der Tod werden nicht genau abgegrenzt. Aber der Grundgedanke ist ein ähnlicher, wenn Jesus Markus 3 sagt, niemand aber kann in das Haus des Starken eindringen und seinen Hausrat rauben, wenn er nicht zuvor den Starken gebunden hat, und dann wird er sein Haus berauben. Darum geht's. Jesus ist in das Reich des Todes eingebrochen und hat den Tod gebunden. Und deshalb haben wir vor der Predigt gesungen, Jesus ist kommen, der starke Erlöser, bricht dem gewappneten Starken ins Haus, sprenget des Feindes befestigte Schlösser, führt die Gefangenen siegend heraus. Fühlst du den stärkeren Satan, du Böser? Jesus ist kommen, der starke Erlöser. Der Tod kann dabei in der Bibel durchaus schon personale Züge annehmen. Vielleicht ist es uns schon beim Glaubensbekenntnis direkt aufgefallen. Das Glaubensbekenntnis sagt nicht hinabgestiegen in das Reich der Toten, der Aufenthaltsort der Toten, sondern des Todes. Hinabgestiegen in den Herrschaftsbereich des Todes. Und in der Offenbarung 20 lesen wir, und der Tod und der Hades wurden in den Feuersee geworfen. Einen Zustand als solchen kann man schlecht in den Feuersee werfen. Also da wird die Macht des Todes richtig greifbar, personal schon mitgedacht. Aber auch da spekulieren wir nicht weiter. Wir sehen einfach, der Zustand, der Tod ist nicht nur ein Zustand. Er ist eine Macht. Aber er ist eine von Jesus besiegte Macht. Das ist das Entscheidende. Und deshalb stellt sich Jesus in Offenbarung 1 vor mit diesem großen Trostwort, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht, auch nicht im Angesicht des Todes, denn ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig in Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Jesus hat die Schlüssel, auch in diese Welt hinein, und das heißt, Es gibt keinen Ort, an dem Jesus nicht die Macht hätte. Es gibt keinen Ort, zu dem Jesus nicht Zugang hat, um die Seinen daraus zu befreien und sie zu sich zu holen. Es gibt keine Macht, die die Kinder Gottes von ihrem Herrn und Heiland fernhalten und trennen kann. Und deshalb, wenn der Herr sein Wort spricht, dann müssen die Toten heraufkommen, Offenbarung 20. Und das Meer gab die Toten, die in ihm waren, und der Tod und der Hades gaben die Toten, die in ihnen waren, und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Für uns ist wichtig, dass wir das Wort Gottes hören und annehmen, heute. Dass unser Weg nach dem Tod nicht hinab in den Hades führt, sondern hinauf zu den Seelen im Thronsaal Gottes. Und dass wir hier und heute schon in aller Klarheit festgemacht haben und festmachen, dass wir zu Jesus gehören. Dann brauchen wir nicht darüber zu spekulieren, ob es in der Totenwelt vielleicht doch noch eine Chance geben könnte oder nicht. Denn dann dürfen wir heute schon gewiss sein, für mich ist die Tür des Todes niedergetreten und zerbrochen. Ich werde leben und beim Herrn sein, heute und in Ewigkeit. Das schenke uns Gott. Amen.